3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Nikos Mega vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Mittwoch, den 2. Dezember 2020. Es ist ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den Müllerton vor dem Spiel gegen die Eintracht aus Braunschweig am kommenden Samstag. Ja, es wird ein Kellerduell werden und die Eintracht ist uns seit 2 Jahren nicht begegnet. Darüber werde ich, Yannick, gleich reden mit einem Gast, den wir noch nicht da hatten. Deshalb begrüße ich ihn erstmal ganz herzlich. Moin, Kevin.
Hallo.
Ja, wie gesagt, du bist das erste Mal bei uns, hast aber auch schon Podcast-Erfahrung. Dazu kannst du gleich in deiner Vorstellung vielleicht selber ein bisschen erzählen. Deshalb erstmal die Einstiegsfrage, die wir immer an neue Gäste stellen. Wer bist du, was machst du und warum Eintracht Braunschweig?
Ja, ich bin Kevin, Kiwi_97 auf Twitter. Warum Eintracht? Ich wohne quasi in Braunschweig, nicht ganz in Braunschweig, aber vor den Toren von Braunschweig. Meine beiden Eltern haben sowohl Heim- als auch Auswärtsdauerkarte. Und ja, da konnte ich mich eigentlich nicht so gegen wehren. Also meine Schuld ist es nicht. Ja, und einen eigenen Podcast habe ich ja auch, wie du gesagt hast. Da Eintracht lebenslang. Da sind wir jetzt seit einem Jahr ziemlich genau dabei. Haben das nach den durchaus ereignisreichen letzten und vorletzten Saison mal ein bisschen gestartet. Und ja, sind wir jetzt ganz gut mitgefahren. Ja, sonst außer Fußball mache ich eigentlich nicht viel. Aber dafür viel Fußball.
Okay, also ich habe mir auch die aktuelle Ausgabe von euch angehört, werde ich auch verlinken in den Shownotes und werde da vielleicht auch ab und zu Bezug nehmen, wenn wir über Themen reden, die ihr da aktuell auch angesprochen habt. Zu wie vielen Leuten seid ihr denn bei euch im Eintracht Lebenslang Podcast?
Normalerweise 4. Hin und wieder haben wir aber auch Thomas von Gegengrade Podcast dabei, wenn der mal nicht alleine sein will, sozusagen beim Reden.
Ja, ihr habt es irgendwie als Lagerfeuer, an dem man sich die Sorgen loswerden kann,
genau.
Betitelt letztes Mal.
Ja, war nötig.
Ja, dazu würde ich aber jetzt noch gar nicht kommen, sondern erstmal so ein bisschen zurückschauen. Wie gesagt, seit 2 Jahren sind wir uns nicht begegnet. Ihr wart 2 Jahre in der 3. Liga unterwegs, seit nach der Saison 17-18 als 17. abgestiegen, dann quasi fast durchgereicht worden aus der 3. Liga in Liga 4 mit Platz 16 abgeschlossen und dann in der vergangenen Saison 19-20 durch den Titelgewinn von Bayern 2 quasi direkt aufgestiegen. Aber das sind jetzt nur die nackten Zahlen. Fülle uns das mal ein bisschen mit Inhalt. Wie hat sich das als Fan angefühlt? Erstmal der Abstieg und dann 2 Jahre 3. Liga und dann wieder aufzusteigen.
Also was für den Abstieg auf jeden Fall wichtig ist, würde ich sagen, dass wir in der ganzen Saison ein einziges Mal auf einem direkten Abstiegsplatz waren. Das war halt unglücklicherweise der letzte Spieltag, mit 39 Punkten abzusteigen, nachdem man vorher mit 66 Punkten nicht aufgestiegen ist, in der Saison davor fast aufgestiegen und in der Relegation verloren. Ist dann da irgendwie so ein, fühlt man sich ein bisschen, konnte man nicht so richtig verarbeiten, weil wir eigentlich auch die ganze Saison so im Mittelfeld eigentlich waren. Und auf einmal sind wir letzten Spieltage, ich glaube, wir haben die letzten 6 Spiele nicht gewonnen und davon auch 3-mal verloren. Das war irgendwie, konnte man den ganzen Sommer nicht so begreifen. Wenn dann auch noch ein Trainer weggeht, der 10 Jahre da ist, ist das, also bis so die ersten Spieler gegangen sind und gekommen sind, war das irgendwie noch so ein bisschen fern. Und in der Saison danach, ging dann sehr gut weiter. Da hatten wir dann halt einen jungen Trainer, der dann auch sehr viele junge Spieler hatte und irgendwie auch nicht so richtig die Führungsspieler hatte. Also es waren zwar welche mit Erfahrung dabei und auch welche, die in der 2. Liga auch schon gespielt haben, aber irgendwie kam in der 3. Liga halt überhaupt nicht klar. Und ich glaube, 8 Punkte war das meiste, was wir Rückstand hatten auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Auch nicht so, also auch ziemlich spät in der Saison, irgendwie in der Winterpause. Dann kam irgendwann André Schubert als sehr, sehr teurer Feuerwehrmann. Und im Winter kamen dann, weiß gar nicht, wie viele Spieler, wie 10 Spieler oder sowas im Winter. Und dann haben wir das noch von hinten aufgerollt und mit einem einzigen Tor Unterschied die Klasse gehalten. Also wir hatten ein Tor, bessere Tordifferenz als Cottbus, gegen die wir fürs Drama noch am letzten Spieltag gespielt haben, damit es auch noch schön spannend wird. Und ich glaube, ich bin nur 1000 Tore gestorben. Wirklich. Wir verloren, dann wäre nur abgestiegen, wir haben unentschieden gespielt, also hätte er nur ein Tor an dem Tag oder irgendeinem anderen Spieltag der Saison gefehlt und wir wären in der 4. Liga gewesen. Also Drama ist immer irgendwie dabei. Dann in der letzten Saison haben wir dann André Schubert ist gegangen, weil er sich nicht wertgeschätzt gefühlt hat irgendwie oder er bei Kiel mehr Geld bekommen hat, weiß man ja immer nicht so. Und dann haben wir mit Christian Friedmann einen jungen Trainer geholt, der vorher Co-Trainer war bei uns und sind eigentlich auch ganz gut in die Saison gestartet. Wir waren auch eine Zeit lang Erster, da hat man dann gedacht, okay, man steigt da vielleicht doch mal gleich wieder auf. Wir haben von den ersten 7 Spielen 6 gewonnen, 1 verloren. Und danach lief es irgendwie nicht mehr so gut. War immer so ein bisschen, naja, nicht unbedingt schlecht gespielt, aber auch nicht gut gespielt. Und dann, niemand hat so richtig gesagt, was das Ziel war. Eigentlich waren wir immer recht weit oben mit dabei. Ziel war besser als letzte Saison offiziell, aber das ist ja immer bei, sag ich mal, größeren Vereinen der dritten Liga muss ja eigentlich immer das Ziel Aufstieg sein. Längerfristig oder kurzfristig sogar. Und dann haben wir halt, nachdem wir aus den ersten 7 Spielen 6 gewonnen haben, am 15. Spieltag den Trainer entlassen und haben Marco Antwerpen geholt, mit dem es, es gab 2 Siege zwar, aber die waren jetzt nicht so richtig überzeugend. Danach lief es eigentlich auch überhaupt nicht richtig weiter. Wir hatten halt Martin Kubilanski einen, der uns hin und wieder mal zum Sieg verholfen hat. Bis zur Corona-Pause waren wir dann zwar oben dran, wie eigentlich die Hälfte der Liga. Also wir waren 10., glaube ich, aber hatten nur 3 Punkte Rückstand auf den Aufstiegsplatz. Und dann war halt erstmal Pause. Und weil unser Sportdirektor leider nicht in der Lage war, den Kader wie gewünscht von 28 auf 22 zu reduzieren im Winter, sondern auf 29 zu erhöhen, hatten wir dann nach dem Restart den Vorteil, dass wir eigentlich 2 ziemlich gleich starke Mannschaften abwechselnd aufbieten konnten, bis auf den Torwart und Martin Kubilanski halt. Und dann haben wir uns irgendwie durchgemogelt und sind als Dritter direkt aufgestiegen. Was ja passt zu den kuriosen letzten Jahren. Also letztes Jahr war eigentlich entspannt quasi aus Eintracht-Sicht, weil man schon vor dem letzten Spieltag wusste, auf welchem Platz wir sind. Das ist seit 2017 das erste Mal gewesen, dass wir es am vorletzten Spieltag wussten. Das ist ja auch nicht so richtig früh.
Ja, wobei die Presseberichte irgendwie sagten, also ihr habt dann den letzten Spieltag irgendwie mit 3-2 gegen Mannheim gewonnen und weil Duisburg nur unentschieden gespielt hat, hat es dann für euch am Ende gereicht. Irgendwie so habe ich das verstanden.
Genau, ja genau, es war echt kurios, weil wir hatten schon gewonnen, wussten nicht, weil Duisburg hat noch geführt und jedenfalls war das Ergebnis noch nicht richtig für uns und dann haben sie dem Spiel rübergeschaltet und dann hat Bayern noch das Tor gemacht, dadurch waren wir dann aufgestiegen. Also konnten wir das Tor noch live miterleben, Leon Dayaku in der Nachspielzeit. Also das war, ja, wenn es spannend wird, dann irgendwie bei uns. Ja, es wird irgendwann schon gewohnt, aber so richtig dran gewöhnt kann man sich eigentlich auch nicht.
Okay, klingt aber nach einer Story, die man auf jeden Fall noch seinen Enkeln erzählt später.
Ja, wir haben, wenn wir aufsteigen, ist es irgendwie meistens so. Irgendwie immer in der letzten Minute oder am letzten Spieltag oder irgendwie mit Drama.
Okay, dann seid ihr jetzt wieder zurück in Liga 2 nach 2 Jahren Abstinenz. Du hast einen Namen schon genannt, den ich auf jeden Fall thematisieren möchte. Thorsten Lieberknecht war irgendwie immer das, was man so als Außenstehender mit Eintracht Braunschweig zumindest in den letzten Jahren verbunden hat. Dann hast du die Zwischenstationen schon genannt, jetzt ist Daniel Mayer da. Wie ist so dein Fazit erstmal auf die Trainerhistorie bezogen?
Also es ist schwierig, das so zu bewerten, weil es ist komisch, wenn man nicht mehr Thorsten Lieberknecht Trainer ist, weil als ich so richtig Fan geworden bin, abseits davon, wenn man jetzt noch ein bisschen jünger ist, dann kann man das immer nicht so richtig bewerten. Aber so, seit ich richtig regelmäßig hingehe, ist Lieberknecht eigentlich immer Trainer gewesen oder da gerade Trainer geworden. Und das 10 Jahre ist auch eine richtig lange Zeit. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen eigentlich bei den allermeisten Vereinen. Ist gar nicht, ob das irgendein Verein letzten Jahr noch hatte sonst, außer Heidenheim vielleicht. Ist dann auf jeden Fall so viele Trainer auf einmal zu haben. Wir haben ja so ziemlich genau jedes halbe Jahr gewechselt. Man kann sich nicht so richtig dran gewöhnen, dass jetzt ein anderer sitzt. Wir haben auch verschiedene Typen gehabt, ne? Zwischen harter Hund und netter Familienvater mäßig, wie Vince Petersen zum Beispiel. Daniel Mayer ist jetzt studierter Jurist, Volljurist. Merkt man schon an seiner Ausdrucksweise, dass er halt ganz gut reden kann. Ist natürlich schwierig jetzt mit einem eigentlich nicht richtig, wir sind ja eigentlich nicht souverän aufgestiegen aus der dritten Liga, was vielleicht noch wichtig ist. Wir sind ziemlich glücklich aufgestiegen, haben eigentlich jedes Spiel nach dem Restart glücklich gewonnen. Und das merkt man halt auch in der Mannschaft. Ne? Wir hatten ziemlich viele Abgänge und ziemlich viele Neuzugänge. Es ist noch nicht so richtig eingespielt. Und wir haben auch ziemlich viele Ausfälle. Dann merkt man dann irgendwann schon, dass es halt nicht mehr so richtig, noch nicht so richtig läuft. Aber er wirkt von seinen Ideen und von seinem Plan und vor allem von seiner Ausdrucksweise eigentlich ganz, ja, also als ob er das nötige Wissen hätte, um es weiterzubringen, dauerhaft.
Man hat ja witzigerweise auch eine Cottbuser Vergangenheit, ne? Also ich glaube, er war es bei Cottbus, dann zwischendurch bei Halle, dann nochmal bei Aue und Köln und jetzt ist er bei euch.
Genau.
Okay, dann hast du jetzt die Wechsel im Sommer schon angesprochen. Natürlich klar, nach einem Aufstieg in eine andere, höhere klassische Liga wird sich einiges im Kader verändert haben. Die bekanntesten Namen, die wahrscheinlich den meisten ZuhörerInnen was sagen werden, sind Natürlich Felix Groß, der ablösefrei von Union Berlin kam, und sein Mannschaftskollege Suleiman Abdullahi, der ausgeliehen ist von Union Berlin. Das sind so die Namen, die man am ehesten kennen könnte. Yannis Nikolaou von Dynamo Dresden könnte vielleicht auch dem einen oder anderen was dort noch was sagen, aber die anderen Namen sind jetzt eher so, ja, hat man vielleicht mal gehört, aber sind einem jetzt nicht sonderlich aufgefallen. Wie würdest du einschätzen, wie sind die Zugänge im Sommer eingeschlagen oder eben auch nicht eingeschlagen?
Ja, also Felix Groß war halt bisher eher ein bisschen enttäuschend. Also man sieht schon, was er kann manchmal, war auch lange nicht richtig fit. Aber so richtig, was man noch erwartet hat, so, naja, es ist noch nicht jetzt schlecht, aber man hatte viel von ihm erwartet. Das ist auch schwer, dann so zurückzuzahlen, sage ich mal. Sonst, wir haben jetzt mit Fabio Kaufmann einen geholt, der irgendwie in 28 Toren, glaube ich, beteiligt war in der dritten Liga letzte Saison. Ist natürlich immer schwierig, wenn man einen Spieler holt, der ja letzte Saison davor viele Torbeteiligungen hatte, weil das ja nicht unbedingt immer wiederholt wird, dann häufig sogar eher nicht. Ist bisher auch nicht so richtig durchgestartet, war aber auch nicht unbedingt schlecht. Top-Transfer meiner Meinung nach ist Yassin Benballa. Der kam vom MSV Duisburg und der ist wirklich, also ich weiß nicht, warum er die letzten beiden Spiele nicht gespielt hat. Der ist bisher eigentlich der beste Spieler der Saison, meiner Meinung nach. Der ist ein zentraler Mittelfeldspieler und der rennt so viele Bälle, wo man überhaupt nicht mehr mit rechnen kann, und ist auch da vorne ganz gut. Nikolaou auch ziemlich zweikampfstark, auch wenn er gegen Darmstadt ein paar Mal unglücklich aussah, aber sonst die einzige ruhende Bank sozusagen in der Abwehr. Dominik Wüdra kennt man vielleicht noch, weil der bei Aue gespielt hat, auch unter Meier noch da. Ist unser ja Libero-mäßig quasi, im Spielaufbau immer ganz doll beteiligt. Nicht schlecht, nicht besonders gut, halt okay. Njegorz Kapuzovic kam theoretisch von Aue, aber also war dahin ausgeliehen an Aue und ging dann zurück zu Roter Stern Belgrad. Der hat eigentlich auch noch nicht gespielt. Michael Schulz kam von Waldhof Mannheim. Ja. Also er wirkt von der Qualität eher wie ein Backup-Innenverteidiger in der dritten Liga. Ein ganz grausames Spiel zuletzt. Dann Felix Dornebusch, der jetzt nicht unbedingt ein schlechter Keeper ist, aber man merkt, dass er schon einige Jahre nur zweiter Keeper war und noch nicht so richtig das Selbstbewusstsein hat und nicht richtig die Ausstrahlung hat von dem, wie man sich wünscht. Nico Klaas kam aus Oberhausen, Regionalliga. Wirkt ganz talentiert, auch wenn er bei uns auf einer Außenbahn spielen muss als Innenverteidiger, ist das noch ungewohnt, aber ja, Buff ist zuletzt erkrankt gewesen und rot gesperrt, deswegen schon länger nicht mehr gespielt. Der eben schon angesprochene Abdullahi war ja schon mal bei uns, dann haben wir ihn an Union ausgeliehen und dann haben die ihn gekauft, und also letzte Saison haben wir ihn erst gekauft, letzte Saison bei uns zurück, ist aber leider auch verletzt, hat bis dahin auch nicht richtig gut gespielt, weil er auch angeschlagen war. Dann noch Iba Mai, ist auch verletzt, hat noch nicht richtig gespielt. Und ja, mit Matthias Heiland kam aus der eigenen Jugend, hat auch noch kein Spiel gemacht, weil er ebenfalls verletzt ist.
Okay, da sprichst du schon ein Thema an, was, glaube ich, auch mit Schuld für eure derzeitige Position. Ihr seid nur einen Platz über uns, einen Punkt mehr, glaube ich, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Verletzungen. Also ja, es ist einiges passiert im Sommer, aber viele von den vielleicht als Leistungsträger oder Mitleistungsträger geholten sind entweder verletzt oder stark noch nicht so richtig ein. Wie viel Schuld gibst du der verletzten Misere an eurer derzeitigen Tabellenposition von Platz 16?
Ja, also ist zumindest ziemlich schlimm, dass Martin Kubilanski verletzt ist, weil der ja so das leitende Element im Aufbauspiel ist und im Angriff eigentlich. Dann haben wir, das haben wir im Podcast schon gesagt, bevor es passiert ist, dass wir auf der Außenbahn sehr schlecht besetzt sind, oder sehr überhaupt nicht besetzt sind. Wir haben einen zweitligareifen Linksverteidiger, einen anderen, Lasse Schlüter, war in der dritten Liga schon eher so Backup. Und der Niko Kiewski, der eigentliche Linksverteidiger, hat sich jetzt halt das Kreuzband gerissen, im zweiten Spieltag. Und verdient wahrscheinlich die ganze Saison dann aus, weil die Saison ja nicht so lang ist. Das sind schon mal zwei Stammspieler, die jetzt ein paar Spiele gefehlt haben. Sonst halt immer wieder irgendwelche anderen Ausfälle, dass man immer wieder umbauen muss. Und das bei einer Mannschaft, die so noch nicht so richtig eingespielt ist, ist immer so ein, ja, man merkt in der Abwehr vor allem, dass es halt noch nicht so richtig passt. Und das, wenn man dann immer umbauen muss, ist das halt, ja, bleibt jetzt auch erstmal so. Das wird schon nicht, ist keinen großen Teil gemacht haben, aber also vor allem, weil die meisten Spiele durch die Defensive verloren gegangen sind und die Fehler nicht unbedingt mit Eingespielter zu tun haben. Aber offensiv sind wir auf jeden Fall deutlich geschwächt dadurch, wenn die beiden besten Spieler da nicht dabei sind.
Okay, dann würde man ja sagen, als Aufsteiger wäre es wahrscheinlich wirklich erstmal wichtiger, hinten defensiv gut zu stehen, bevor man dann vor die Tore macht, weil 0-0 bringt auch Punkte. Das ist ein Themenkomplex, den ihr auf jeden Fall auch bei euch in der aktuellen Episode von Eintracht lebenslang angesprochen habt. Die Defensive und vielleicht auch die mangelnde Kommunikation innerhalb der Mannschaft. Also dass die Leute sich einfach nicht sagen, Mensch, da ist keiner hinter dir, du brauchst den Ball nicht unbedingt ins Ausspielen. Mhm. vielleicht machen wir da den Bogen jetzt zur aktuellen Saison und steigen gleich bei dem letzten Spiel ein, wo ihr gegen Darmstadt 98 sehr untergegangen seid schon und durch viele, ja, im Zweifelsfall einfach zu verteidigende Situationen 4-0 verloren habt. Wie groß ist das Abwehrproblem bei Eintracht Braunschweig?
Ja, ich glaube, wenn man das sich die Tore anschaut, dann ist das ziemlich offensichtlich, dass das einfach Fehler sind, die dürfen in gar keiner Liga passieren. Also nach 5 Minuten den Meter gegen sich zu kriegen, passiert halt mal. Sollte aber nicht unbedingt sein, dass er nach 5 Minuten gleich freie flanken kann auf der Seite, der frei in der Mitte steht und dann der Torhüter halt umhaut. Ist blöd gelaufen. Wenn du natürlich dann 30 Sekunden später einen Rückpass in den Fuß vom Stürmer spielst und der ist frei durch. Und das vierte, dritte Tor fiel dann, weil sich beide Abwehrspieler über den Haufen gerannt haben und dann der Stürmer frei durch war. Und direkt danach gab es wieder einen total dummen Elfmeter. Also die Darmstadt konnte gar nicht so viel für die Tore. Da haben wir ziemlich viel mitgeholfen. Das ist öfter schon so. Ich habe das mal vor ein paar Tagen aufgeschrieben. Wir haben schon 5 Gegentore in den ersten 7 Minuten bekommen diese Saison. Das ist am 9. Spieltag, finde ich, ziemlich viel. Und in den ersten 20 Minuten haben wir 8 Gegentore bekommen. Da sind wir extrem schwach am Anfang. Und wenn man halt zurückliegt, ist es dann schwer. Ne? Gerade als Aufsteiger. Gerade wenn halt nicht die ganze Offensive da ist, sondern nur so die eigentlich angedachten Backup-Spieler. Wenn du mit herlaufen musst, kannst du zwar mal ausgleichen, wie jetzt zum Beispiel in Sandhausen, da haben wir 2-0 Rückstand zum 2-2 gemacht. Aber ich glaube, wir lagen sogar in jedem einzelnen Spiel zurück. Wir sind immer in Rückstand gegangen, außer gegen Kiel, da ging es 0-0 aus. Wäre also auch mal schön. Wir haben einmal das Führungstor, glaube ich, gemacht, das 1-0. Da haben wir dann 4-1 gegen Hannover verloren. Ich würde sagen, das ist so ein großes Problem, wenn man immer wieder durch dicken Patzer in die Gegner einlädt und so früh zurückliegt, macht es den Rest ziemlich schwer.
Okay, da sehe ich auf jeden Fall schon eine kleine Parallele zu uns. Wir sind gefühlt irgendwie in den letzten, eigentlich in allen neuen Spielen, Statistik mag mich Lügen strafen, aber eigentlich sind wir gefühlt immer in Rückstand geraten und sind dann wahlweise noch zurückgekommen oder haben das Spiel dann verloren. Das ist halt bei uns auch so ein bisschen die Krux, dass wir eigentlich gut spielen, aber uns am Ende nicht belohnen. Bestes Beispiel, letzter Spieltag, das 0-1 gegen Osnabrück, wo wir eigentlich 80, 85 Minuten das Spiel machen und dann kommt Osnabrück einmal vors Tor und am Ende gewinnst du halt, wenn du ein Tor mehr schießt als der Gegner. Deshalb stehen wir auch noch einen Platz unter euch. Ja, aber also was kann besser gemacht werden in den kommenden Partien?
Ja, man darf halt nicht so vorsichtig von Anfang an sein. Das hat man jetzt gegen Darmstadt das erste Mal so richtig dolle gemerkt, dass sie halt wussten, oh, wir haben jetzt schon so viel Gegentore so früh bekommen und danach war das Spiel schon so häufig so halt quasi gelaufen. Man darf halt keine Angst haben, kann halt trotzdem mehr passieren. Ne? Man darf sich halt nicht von solchen Fehlern aus der Bahn werfen lassen. Wir sind offensiv ziemlich effektiv, machen eigentlich jede größere Chance rein oder zumindest die meisten größeren Chancen rein. Wenn Martin Kubilanski wieder vorne ist, haben wir auch immer die Möglichkeit, aus jedem Standard und jeder halbwegs gefährlichen Situation eine richtig gefährliche Situation zu machen, weil der Junge halt einfach richtig gut schießen kann. Und auch einfach mal schießt, ist ja auch nicht immer so eine Sache. Man muss auch mal schießen, um ein Tor zu erzielen. Weil offensiv sind wir gar nicht so schlecht, was zwar bei 9 Toren nicht so aussieht, aber wenn man immer zurückliegt, ist es halt schwieriger, vorne auch Tore zu schießen. Deswegen ist es halt besser, wenn man länger kein Gegentor bekommt. Also wenn man sich in der Abwehr mal ein bisschen einspielt und nicht immer die Tore herschenkt, bin ich recht zuversichtlich, dass wir da auch mal vorne gut weiterspielen können. Wenn jetzt mal gegen Karlsruhe das Spiel gesehen hat zum Beispiel, oder gegen Sandhausen, da haben wir teilweise die Gegner hinten eingeschnürt, oder bei denen hinten, und das gegen Karlsruhe lag halt das Tor, das 2-2 in der Luft, und dann haben wir hinten halt einen Fehler wieder gemacht und da stand es 4-1-3. Passiert halt, wenn man nicht immer so früh die normalen Tore herschenkt, ne? Also zu früh in den Rückstand gerät. Gegen Sandhausen hat man es ja auch noch gedreht. Also offensiv bin ich nicht so besorgt wie defensiv.
Okay, das heißt ja für uns eigentlich, wenn Timo Schulz jetzt zuhört, wir müssten eigentlich früh in Führung gehen, dann ist das eigentlich eine sichere Sache für uns.
Ja, naja, gut, gegen Sandhausen haben wir noch ausgeglichen und gegen Bochum haben wir noch gewonnen. Kann immer sein, gegen Karlsruhe hätten wir auch fast den Ausgleich noch geschossen. Also natürlich, wenn man das vierte Spiel in Folge früh zurückliegt, ist das irgendwann auch in den Köpfen richtig drin. Also man darf uns nicht unterschätzen, wenn wir zurückliegen. Das ist wieder nicht jedes Mal total schlecht. Gegen Darmstadt war halt mega unglücklich, dass wir da halt gleich nochmal 2 kriegt. Aber wir sind halt mental eigentlich gar nicht so schlecht, bis auf das Darmstadt-Spiel jetzt. Und das hat man dann irgendwie dann das erste Mal halt richtig gemerkt, dass das in den Köpfen zu nagen beginnt.
Okay, wie sich das dann am Samstag auswirkt, werden wir nachher noch besprechen. Schauen wir erstmal vorhin noch so ein bisschen, wenn wir jetzt den Kader so langsam abschließen. Es sei denn, du hast noch einen Spieler, den du unbedingt noch hervorheben möchtest.
Wir haben jetzt über alle eigentlich gesprochen. Also alle anderen, die wir nicht genannt haben, sind gefühlt verletzt. Ja, nee, also wir haben jetzt vielleicht, wenn man jetzt noch so auf die Kampfsäule sprechen will, die auch bei den Fans ein bisschen beliebter sind, vielleicht auch Benjamin Kessel und Jasmin Fesic, die ja ein bisschen Feuer reinbringen können, wenn sie denn spielen. Das ist auch immer so eine Sache. Und nicht so die Position, also Jasmin Fesic eigentlich zweiter Torhüter, aber Felix Dornbusch halt nicht unumstritten bei uns, weil er halt ja nicht die Ausstrahlung hat, die sich viele Fans wünschen. Und Benjamin Kessel hat auch schon einige Spiele bei uns gemacht. Aber als Rechtsverteidiger in der ist in der Dreikette gibt's halt nicht die Position, sondern eher im rechten Mittelfeld. Das kann er halt nicht so gut. Je nachdem, welche Formation wir spielen, wird er sich mit Sicherheit spielen.
Ist Kobylanski denn fit zum Samstag? Also du hast das den Namen jetzt am häufigsten erwähnt, glaube ich.
Ja, der ist, da war eigentlich schon einige Mast fit gegen Darmstadt, sollte aber höchstens für eine Halbzeit. Aber wenn du 4-0 zurückliegst, brauchst du den auch nicht mehr bringen. Das wird er jetzt nicht gespielt. Ich denke aber, er wird von Anfang an spielen.
Okay, dann haben wir auf den ein besonderes Auge und schließen damit das Thema Kader so ein bisschen ab und schauen mal so ein bisschen, wie war denn überhaupt in der Fanszene oder vielleicht auch vom Verein ausgegeben diese beiden Sichtweisen, die Erwartungshaltung oder die Marschroute zu Beginn der Saison. Hat man gesagt, okay, man möchte wahrscheinlich vom Verein aus Hauptsache drin bleiben, also man rechnet mit einem Abstiegskampf und möchte am Ende zumindest über dem Strich stehen. Und wie haben die Fans im Vorfeld die Lage eingeschätzt und wie beurteilen sie jetzt?
Also der Verein war eigentlich von Anfang an überraschend klar, sonst eigentlich nicht so, dass man das so offen kommuniziert. Das können wir halt nicht so gut eigentlich, als irgendwas zu sagen zu den Fans. Ziel war oder ist, bis zur Winterpause einen Punkt pro Spiel im Schnitt zu haben. Ist ja nicht gerade viel, aber wurde halt so ausgegeben und auch offen angesprochen, dass man damit rechnet, bis zum letzten Spieltag im Abstiegskampf zu sein, weil man dann einfach als ja Aufsteiger mit keiner überragenden Truppe halt ja auch keine gute Zweitliga-Mannschaft auf einmal bauen kann, wenn man auch nicht, das Geld fehlt halt auch einfach nach zwei Drittliga-Jahren. Also vom Verein war es halt schon ziemlich ja deutlich formuliert. Von den Fans ist immer so eine Sache, ne? Es gibt ja viele verschiedene Ströme in so einem Verein. Also den Fans, die schon länger wahrscheinlich dabei sind, auch sich nicht von unserem Bundesliga-Jahr damals vernebeln lassen haben, wussten, dass das genauso wird, wie der Verein sagt. Abstiegskampf bis zum Schluss, dass es natürlich auch Rückschläge gibt, klar. Was man halt nicht so gerne sieht als Eintracht-Fan, dass irgendwie nicht gekämpft wird oder sowas. Das ist halt so ein, kennen ja viele Vereine, ne? Hauptsache kämpfen oder sowas ist nicht immer schön. Aber das vermutete man in zuletzt halt nicht so. Ich finde aber eigentlich, dass das bisher in den meisten Spielen schon vom Einsatz her okay war. Es ist aber schwierig, wenn man halt die zwei immer so krasse Rückschläge hat. Das macht dann halt ein bisschen saurer. Und wenn man, ja, haben so eine komische Sache bei uns in Braunschweig, dass viele Fans einmal einen Sündenbock suchen. Das war früher Henrik Zuck, dann Steffen Kanser. Und jetzt kristallisiert sich entweder halt Robin Ziegler zum Beispiel raus, Michael Schulz oder Felix Dornbusch. Dass dann immer ein Spieler irgendwie mehr kritisiert wird als andere Spieler. Keine Ahnung, warum das so ist. Ist aber irgendwie schon länger so. Ist doch zumindest in sozialen Medien so. Ist ja immer noch was anderes, als wie es im Stadion ist oder wie das in der Gesamtheit ist. Sind halt, häufig ist es so, sind so eine Person ja besonders laut. Das kennen wir aus allen sozialen Medien, dass Leute mit komischen Meinungen immer ziemlich laut sind. Es ist ein bisschen komisch. Also was das Problem ist, denke ich, dass man sich im Stadion seinen Frust rausschreien kann, sozusagen, wenn man mal auswärts eine 4-0-Klatsche kriegt oder sowas. Da staut sich alles an, kannst vom Fernsehen nicht so richtig pöbeln, wie irgendwie im Stadion, so dass du irgendwie dich auch mal aufregst. Und dann setzt sich halt viele am Computer und tippen da ihren Frust raus. Also ich glaube, dass die Stimmung nicht so schlecht wäre, wie sie jetzt ist, wenn wir im Stadion sein könnten. Weil eigentlich ist es ja als Aufsteiger jetzt nicht unbedingt schlecht, wo wir stehen. Also kann ja mal, es ist ja nicht dramatisch, wie zum Beispiel Schalke in der ersten Liga oder Würzburg, jetzt steht es auch nicht gut da. Mit denen müssen wir uns ja eher messen als mit anderen Vereinen. Mit den Hannover und Nürnberg stehen da auch noch unten drin, Düsseldorf ja auch. Die haben einen viel höheren Etat. Und ihr seid ja auch schon zum Beispiel länger in der zweiten Liga als wir jetzt am Stück. Das ist, glaube ich, nicht bei allen im Kopf angekommen, wie wenig Geld wir in der dritten Liga hatten. Dass man da 20 Millionen Verluste von einem Jahr aufs andere hat, das kann man ja nicht einfach so kompensieren. Dass wir halt auch viele, wie ich eben angesprochen habe, viele Verletzte haben, auch unglücklich Punkte abgegeben haben und es halt noch am Anfang der Saison ist. Also es sind viele, viele Ströme bei uns. Also ich denke, der Großteil ist noch nicht sauer, aber es gibt halt immer viele, die halt sehr laut sind.
Okay, ich knüpfe an ein paar Punkte an, die du gesagt hast. Also ich denke, wenn alles normal wäre, würden wir, glaube ich, auch viele Entwicklungen auf dem Platz anders bewerten, als wenn wir jetzt nur zu Hause sitzen und das alles so ein bisschen von der Couch aus beurteilen. Im Stadion ist halt noch viel, viel anderes, wie du schon sagst, ne? Man kann da seinen Frust mal rausbrüllen und hat da einfach auch die Leute, mit denen man hingeht, um sich nach dem Spiel vielleicht einfach den Frust auch ein bisschen wegzusaufen oder so. Ja, und dann muss man einfach mal sehen, wo die Reise hingeht. Ich denke, also bei uns ist zumindest auch die Trainerfrage noch nicht gestellt. Ich weiß natürlich von Einzelnen vielleicht schon, aber man sieht bei uns zumindest ein Konzept und dass die Spielweise funktioniert, nur die Ergebnisse stimmen halt noch nicht. Und wenn wir davon vielleicht mal auf euch überleiten, du hast jetzt nur Spieler genannt, die vielleicht in Frage stehen bei den Fans. Wie steht's denn um die Position von Daniel Mayer und Peter Vollmann? Möchte man die behalten oder möchte man eigentlich zum Winter auch da auf den Positionen neue Gesichter sehen?
Ja, also Daniel Mayer wurde bestimmt schon von einigen angezählt. Sieht man, kann man auch gut nachlesen immer, ne? Also bleibt ja auch, was geschrieben wird. Halt ich und viele andere, denke ich mal, auch für Quatsch, weil man muss ja auch gucken, wie die Spiele gelaufen sind. Wenn du halt, wie gesagt, ist immer wieder wiederkehrendes Thema, immer wieder früh zurückliegst, ist dein Matchplan ja auch natürlich total über den Haufen geworfen. Das kann man auch einfach nicht fair bewerten. Und es sind neun Spiele. Wir haben jetzt so oft Trainer schon gewechselt in den letzten Jahren. Da kann man auch einfach mal ein bisschen Zeit lassen. Wir sind noch nicht mehr auf dem direkten Abstiegsplatz. Wir sind total drin noch. Mit ein, zwei Siegen bist du auf einmal ganz weit oben mit dabei. Also es gibt auf jeden Fall welche, die schon sagen, man muss den Trainer wechseln. Dann muss man wieder ein harter Hund her, kennt man ja, ne? Das ist ja immer wenn es nicht läuft, fordern irgendwelche Leute einen harten Hund, der den Spieler ein bisschen laufen, ein bisschen kotzen oder sowas. Es ist ein bisschen Gepöbel halt von, ja, vermeintlich auch eher Facebook oder sowas, als Beispiel jetzt. Peter Vollmann, ja, wird nicht so kritisch gesehen von den gleichen Leuten, sondern eher von anderen Leuten, die sich Sorgen machen um die langfristige Ausrichtung. Wir haben keine Scouting-Abteilung, und es wirkt auch nicht so super modern, wie da gearbeitet wird. Es ist halt ein bisschen, man kann halt nicht immer Spieler kaufen und keine verkaufen für Geld, das geht ja nicht. Wenn man das halt kein Geld, hast du ja kein Geld mehr. Und das macht einem vielen Fans Sorgen, deswegen ist Peter Vollmann eher in der Kritik bei, Leuten, die sich vielleicht mit Datenscouting oder sowas beschäftigen und sich allgemein mit Scouting beschäftigen. Weil bisher, gut, hat jetzt im letzten Winter zwei gute Leihen geholt und diesen Sommer sind die Transfers okay. Bisher kann man es noch nicht so richtig sagen, ob die wirklich gut sind, aber es ist halt blöd, wenn man immer keine Spieler los wird. Ne? Das sind drei, vier Kaderleichen drin, die ja auch Gehalt kosten. Da hätte man halt auch einen Scout von anheuern können, wo man halt mal einen jungen Spieler vielleicht findet, den man auch für mehr Geld verkaufen kann, als man ihn geholt hat. Das ist halt so, dass der sein Kritikpunkt für Peter Vollmann. Mit Daniel Mayer, ja. Es waren jetzt halt unglückliche Spiele zuletzt. Ja, wirklich nicht gut, waren 7 Tore in 2 Spielen. Ja, wird man schnell angezählt. So, der Trainerstuhl ist seit dem Abstieg damals sehr locker geworden bei uns.
Okay, ich hatte aber zumindest bei Transfermarkt war es, glaube ich, also zumindest da poppte die News auf, dass das Präsidium oder die sportliche Leitung auf jeden Fall Daniel Mayer den Rücken stärken, dass man im Winter auch noch ein bisschen agieren will.
Ja, das im Winter agieren, das ist eine ganz lustige Sache, weil irgendwie alle 2 Wochen dann eine andere Meldung zu kommen, welche Positionen jetzt geholt werden sollen, welche nicht. Irgendwie erstmal nur Stürmer, dann auf einmal Innenverteidiger und Stürmer, dann Außenbahn und Stürmer, dann Stürmer und Innenverteidiger und Außenbahn. Und dann wird dann gesagt, ja, wir haben eigentlich kein Geld, dann doch, wir haben Geld da, wir haben extra Geld da gelassen. Das, ja, also irgendwie weiß man nicht so richtig, was da jetzt Sache ist. Aber mit dem Rückenstärken, das haben wir auch schon zwei, dreimal gehört zuletzt und dann ist irgendwie doch anders gewesen. Wir haben auch Marco und Werben halt entlassen, als wir aufgestiegen sind. Also oder nicht verlängert. Entlassen wurde ja nicht, Vertrag nicht verlängert. Flügmann wurde ja auch vorher gesagt, ja, steht nicht zur Diskussion eigentlich, aber ja, also ich glaube, er hat noch eine ganze Menge Kredit, aber ich befürchte nicht mehr allzu viel.
Ja, Kredit hat Timo Schulz bei uns auf jeden Fall auch. Also allein, weil man, wie ich schon gesagt habe, sieht, dass auf dem Platz was passiert ist und allein mit seiner Historie, ich glaube, da bringt er schon ganz viel Kredit mit in unserer Fanszene. Du hast jetzt schon gesagt, momentan steht man nicht auf einem direkten Abstiegsplatz. Das könnte sich aber am kommenden Samstag ändern, wenn wir euch nämlich überholen könnten. Was erwartest du dir denn von Samstag für eine Partie?
Ja, ich denke, es wird ähnlich wie gegen Darmstadt ein ziemlich nervöser Beginn. Wenn wir dann nicht unbedingt einen Meter verursachen oder sowas, hoffe ich, dass wir die ersten 15 Minuten überstehen. Ich denke, da wird besonders Augenmerk drauf gelegt. Das ist ja auch irgendwie, ja, gemacht werden muss, wenn man so auch häufig frühe Gegentore kassiert. Da wir immer wieder unterschiedlicher Formationen spielen, also 3- oder 4er-Kette, ist es ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie sie offensiv aufgestellt sind. Wir haben halt die Möglichkeit, entweder schnell aufzustellen oder über ja einen robusten Stürmer zu gehen mit Nick Poschwitz und dann halt den Ball auf Kubilanski abzulegen, der dann irgendwie macht schon irgendwas draus. Das ist der letzte Tag, damit sind wir auch aufgestiegen. Ball Kubilanski gegeben und der macht irgendwie ein Tor. Ja, wenn man immer halt nicht mit der ersten Elf spielt, eigentlich ist es ein bisschen schwierig zu erkennen, wie jetzt das Ziel ist. Eigentlich wollen wir Ballbesitzfußball spielen. Hat gegen Darmstadt mit 24% Ballbesitz nicht so gut geklappt. Aber ich würde gerne mal sehen, wie wir spielen, wenn wir nicht so früh zurückliegen. Ist schon ein bisschen her, dass das mal so war. Deswegen fällt es einem schwer, sich so darauf zu beziehen, was so eigentlich der offensive Spielplan ist.
Okay, also so lang wie möglich die Null halten und dann mal schauen, ob Kubilanski vorne einen Treffer machen kann.
Ja, und einen Standard kann er auch schießen, ne? Macht den irgendeiner vielleicht mal rein. Also das ist, damit waren wir immer sehr gefährlich, wenn er da war.
Okay, dann nehmen wir für uns mit, wir müssen in den ersten 15 Minuten, das haben wir aber eigentlich in den letzten Spielen auch weitestgehend immer getan, mutig nach vorne zu spielen und zu hoffen, dass wir möglichst früh in Führung gehen, das kennen wir noch nicht so gut. Aber das wäre, glaube ich, ein gutes Mittel, um gegen euch da am Samstag zu bestehen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Spiel sehen werde, da gibt es noch Stand jetzt mehrere Optionen. Wie wirst du denn oder wie verfolgst du momentan die Spiele? Hast du irgendwie zu Hause eine Möglichkeit zu einem Bezahlsender oder triffst du dich in der Bezugsgruppe oder ich denke mal in Niedersachsen werden die Kneipen momentan auch zu sein, richtig?
Ja, genau. Ja, ich bin da normalerweise bin ich ja immer im Stadion. Wenn man jetzt die nicht besuchbaren Spiele rauszählt, habe ich 98 Spiele am Stück gesehen. Deswegen ist es sehr komisch, wenn man auf einmal im Fernsehen gucken muss. Wir haben jetzt Sky, wir gucken über Sky. Wir haben neuerdings auch ein Fanradio, weil sich anscheinend genug Fans über die schrecklichen Kommentatoren aufgeregt haben.
Und halt zu Recht.
Die das Sky hat. Das ist auch eine nette Alternative. Ja. Ist meistens nicht so schön. Also wenn man mich der Kommentator nervt, dann kann ich darauf zurückgreifen, wenigstens. Ich bin meinen Eltern. Ich hatte irgendwann mal einen Stuhl gebaut aus der alten Sitzschale von einem vom Eintrachtstadion, die aus dem Umbau übrig geblieben ist. Und darauf sitzend verfolge ich die Spiele.
Ist ja bisher noch kein Glücksstuhl, ne?
Ja, doch, da sind wir aufgestiegen.
Ah, okay, ja gut. Fair enough, ja.
Ja, genau. Also in der dritte Liga kann der Stuhl. Zweite Liga weiß ich noch nicht so genau.
Muss er noch lernen.
Ja, das ist er nicht gerade gewöhnt.
Okay, dann gucken wir so ein bisschen nochmal ergebnistechnisch. Du hast schon gesagt, wie genau der Matchplan ist, vor allem wenn man dann doch wieder früh in Rückstand geraten könnte. Was wäre denn, wenn du ein Ergebnis tippen müsstest? Was würde da am Ende auf dem Tableau stehen?
Also ich habe 1-0 getippt für uns, weil ich zu Hause sind wir bisher eigentlich ganz gut gewesen, habe erst gegen Karlsruhe das erste Mal verloren und ich glaube, dass jetzt sehr großer Fokus auf die Defensivarbeit gelegt wurde, dass wir da endlich mal vernünftig stehen und dass wir hoffentlich endlich mal ausnutzen, wenn ein Gegner auch so nervös ist wie wir. Das können wir nämlich normalerweise eigentlich nicht. Vor allem, weil wir lustigerweise an der Hamburger Straße spielen, die ihr ja außer von Hamburg länger nicht mehr gewonnen habt, da passt das ja irgendwie. Das wäre so ein typisch. Aber ich bin immer optimistisch und immer wenn ich gegen Eintracht tippe, spielen die so, deswegen tippe ich nicht mehr gegen Eintracht. Das habe ich irgendwann dreimal gemacht, das haben die dreimal so gespielt und dann, seitdem habe ich aufgehört damit.
Nee, das sollte man auch nicht tun. Der eigene Verein, egal ob Tipprunde oder Geldwetten, es ist immer gegen den eigenen Verein wettet man irgendwie nicht. Also ich mache das auch nicht. Nee, ich war auch schon, ich meine, 2 oder sogar 3-mal bei euch. Das war immer so ein bisschen vom Hauptbahnhof ankommen und dann mit dem Shuttle da einmal um die Stadt gefahren werden. Das wird sich ja jetzt am Wochenende erübrigen. Okay, du sagst 1-0 für euch. Ich sage, ja, Kubilanski, den du jetzt schon so oft erwähnt hast, wird ein Tor schießen, aber das wird nicht reichen, weil wir schießen 2 und deshalb geht's 1-2 aus eurer Sicht aus mit einem Serienbruch unsererseits und wir werden endlich mal wieder außerhalb der Hamburger Stadtgrenzen gewinnen.
An der Hamburger Straße.
Ja, ne? Solche Geschichten schreibt nur der Fußball.
Ja, das mögen wir immer nicht so gerne, gegen Serien zu spielen, also gegen schlechte Serien zu spielen sozusagen. Das ist verrückt. Das ist jedes Mal so. Wenn ich irgendwie schon lese, irgendein Stürmer hat irgendwie so lange nicht getroffen, weißt du genau, ja, dann schießt sowieso ein Tor. Ja, das. Ich meine, das hat wahrscheinlich jeder Verein, das kommt aber wahrscheinlich nur so vor, ne? Aber das merkt man es halt immer, ne? Jeder Verein sagt ja immer, verlieren wir gegen die Mannschaften, die unten drin stehen, oder immer sind wir Aufbaugegner. Gibt es ja irgendwie 10 Mannschaften in jeder Liga, die das immer sagen. Ich war übrigens 4-mal bei euch. Noch als der Gästeblock noch anders aussah, glaube ich. Der wurde irgendwie einmal umgebaut, ne? Wir haben wahrscheinlich mehrmals umgebaut.
Das kann durchaus sein. Ich weiß nicht, von welcher Zeitspanne du sprichst, aber auf jeden Fall, ja.
Ich gucke mal, wann ich da war. Ich glaube, 2011 war ich das erste Mal da. 11, 12.
Ja, seit, irgendwas anders. Seitdem dürfte einiges passiert sein, auf jeden Fall. Da gibt's ja auch Horror-Stories von Gästefans, wie es damals wohl gewesen sein muss mit diesen eher notdürftigen Gästeklos und so.
Ah ja, ich glaube, Toiletten in Auswärtsblöcken sind ja sowieso eine Sache für sich. Das ist, ja, also ich habe ja viele Spiele auswärts jetzt gemacht, über 100 Spiele habe ich gesehen, über 80 Stadien mit Eintracht gesehen, bis in Landespokal und sowas und ja, also viele positive Beispiele gibt es da nicht.
Ja, das stimmt wohl, das ist irgendwie die Stelle, an der als erstes gespart wird.
Ja.
Gut, Tipps haben wir abgegeben, ich glaube, soweit themenspezifisch haben wir auch alles durch, es sei denn, du hast noch irgendwas, was du anmerken möchtest, was ich jetzt nicht auf dem Zettel hatte, wo du sagst, Mensch, das müsste eigentlich jetzt hier in Vorbetrachtung des Spiels am Samstag noch thematisiert werden.
Ja, was vielleicht noch interessant ist und ja, ungewöhnlich ist, wir haben seit diesem Jahr eine Fanabteilung, in der sich die aktiven Fans organisieren können und den anderen Sparten helfen können. Daraus ist eine Obdachlosenhilfe und eine Einkaufshilfe entstanden. Und wir hoffen, dass wir das, ja, ähnlich wie andere Vereine. Ich weiß gar nicht, ob ihr das habt. Ich glaube, Darmstadt hat sowas ähnliches. Aber wir hoffen, dass wir da ein gutes Beispiel sein können für andere Vereine, dass sie es auch machen. Sollte jeder Verein drüber nachdenken, mal das zu machen.
Ich würde behaupten, bei uns am ehesten vergleichbar mit der AFM wahrscheinlich, also Abteilung fördernder Mitglieder, die auch abseits vom Profisport auch viel für die Jugendabteilung macht und auch sonst unter anderem auch dieses Projekt, in dem wir gerade reden hier, den Millanton auch finanziell unterstützt. Also und klar, also hier über den Verein gibt es auch die Möglichkeit, für Obdachlose zu spenden, die dann den kalten Hamburger Winter nicht auf der Straße verbringen müssen, sondern auch mal ein Hotelzimmer beziehen können. Da passiert ja bei uns auch ganz viel. Da ist eine schöne Überleitung dazu, dass ich wie gesagt in eure Folge reingehört habe und ich glaube Martin hieß er, hat so einen kleinen historischen Abriss zu unserem Verein gemacht, natürlich mit ein paar kleinen Spitzen versehen, aber fand ich ganz sympathisch, sich da nochmal in unsere Geschichte so reinzulesen und seit Bestehen eures Podcasts sind wir uns noch nicht begegnet und von dem her war es ganz passend, dass er da nochmal so ein bisschen aufgezeigt hat, wo kommt der FC St. Pauli her und was ist da gerade aktuell los? Natürlich könnt ihr euch manche Spitzen nicht verkneifen.
Also, muss ja immer ein bisschen sein, ne? Ein bisschen stänkern muss ja sein. Obwohl aber du hast wahrscheinlich mehr gehört als ich, weil ich war da auf dem Klo gerade, als er das gemacht hat. Ich habe nicht so viel von gehört, aber man kennt sich ja, also die meisten Sachen weiß man dann ja schon. Aber er macht das sehr detailliert immer. Also da bin ich jedes Mal überrascht, wie viel er weiß oder wie er da recherchieren kann.
Das klang auf jeden Fall nach einiger Vorarbeit, ja.
Ja, also ich glaube, bei vielen Vereinen gibt es da auch Fans von eigenen Vereinen, die manche Sachen davon nicht wissen. Das weiß ja, also bei uns ja auch, wir haben ja eine ganze Geschichtsstunde gemacht, da kann man viel lernen, weil nicht jeder beschäftigt sich ja mit der frühen Geschichte seines Vereins. Für viele geht das erst ab der Bundesliga los, ab den Bundesliga-Jahren. Das ist auch interessant, mal bei jedem Verein mal davor zu gucken. Vor allem direkt davor, so 20 Jahre davor.
Ja gut, viele erinnern wahrscheinlich die Zeit, in der sie zum Verein gekommen sind und kennen dann so ein bisschen Schlaglichter aus der Vergangenheit. Nee, aber fand ich sehr sympathisch, dass ihr da einen so detaillierten Blick und wie gesagt, wie du schon sagst, ein bisschen pöbeln darf erlaubt sein. Aber dass ihr euch da so detailliert, also wie gesagt, wenn du ihn sprichst oder siehst, Grüße an Martin, fand ich sehr, sehr gut recherchiert.
Richtig, richtig aus.
Gut, wie gesagt, die Folge verlinke ich auch in den Shownotes. Wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich zum Schluss kommen, weil wir haben die magische 40-Minuten-Marke auf jeden Fall schon überschritten. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und wir werden Anfang nächster Woche dann drüber sprechen, wie das am Samstag gelaufen ist.
Genau, ja, ich habe nichts mehr. Vielen Dank für die Einladung.
Gut, dann wünschen wir den HörerInnen einen guten Start ins Wochenende. Wenn das hier erscheint, ist es schon Donnerstag, das ist der kleine Freitag. Und ein schönes Spiel am Samstag und macht's gut. Ciao.
Tschüss.